Hallo und herzlich willkommen zu Pick Your Battles, das Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, ich bin einer der beiden Vorstände der Heinrich-Böll-Stiftung und ich diskutiere in diesem Format etwa 45 Minuten mit einem Gast, einer Gästin zu, den Grünen, grüner Politik und was man dazu eben sagen könnte, auch gerne kritisch. Heute habe ich zu Gast Robin Alexander. Er ist Buchautor und Journalist und stellvertretender Chefredakteur der Welt. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Und wir diskutieren jetzt also gemeinsam entlang von Stichworten, die wir gemeinsam gesammelt haben und etwa 6 Minuten pro Stichwort in den Streit reingehen. Ich freue mich drauf und ziehe jetzt also immer so eine Karte und stell den Wecker und dann geht's los. Dann nehmen wir mal die erste. Also, das erste Stichwort ist Kanzlerkandidatur. Herr Alexander, ich mach mal die Uhr an, 6 Minuten. Zur Thema Kanzlerkandidatur. Die Grünen haben ja noch nicht die Entscheidung getroffen. Wie schauen Sie denn darauf?
In Wirklichkeit haben die Grünen längst die Entscheidung getroffen. Der Kanzlerkandidat wird Robert Habeck, das weiß er, das wissen alle Journalisten und ich glaube, es hat sich auch rumgesprochen. Und Frau Baerbock hat ja spektakulär aus Washington die Weltpresse wissen lassen, dass sie es nicht macht. Und ich finde es einerseits mutig für eine Partei, die gerade, wo wir sprechen, bei 11% steht. Andererseits, wenn man überlegt, wofür Robert Habeck als Politiker steht, für die Öffnung in die Mitte, für den Anspruch, Führungskraft im linken Lager zu sein, dann kann man sich so einen Habeck ohne Kanzlerkandidatur gar nicht richtig vorstellen. Das wären dann, glaube ich, ganz andere Grüne, oder?
Haben Sie denn das Gefühl, dass das angemessen ist und dass das der richtige Weg für die Grünen ist?
Naja, es hat sowas von Vermessenheit, aber davon sind die Grünen ja prinzipiell nicht frei. Und dann kann man natürlich sagen, in einem Parteiensystem, wo der Kanzler letztes Mal auch nur 25% hat, ist 11, bald ist man bei 12, vielleicht bald bei 15 gar nicht so weit weg. Und tatsächlich ist das ja für die Grünen eine Frage, die das ganze Wesen der Partei betrifft. Ja, also diese Idee, wir können auch Kanzler, verbindet sich ja mit Habeck, Baerbock, mit dieser ganzen Sache, wir sind in jedem Politikfeld sprechfähig. Mhm. Und als es letzte Mal misslang, also als Frau Baerbock Herrn Habeck die Kandidatur raubte, sah man ja in der Kampagne die Regression. Also man hat angefangen mit, ich will Kanzlerin werden und im letzten Fernsehduell war man schon so der Sidekick von Olaf Scholz, der gemeinsam gegen den Unionskanzlerkandidaten gewissen Armin Laschet vorging. Und man sah, wie die Grünen zur Freude von Olaf Scholz innerhalb weniger Monate wieder zu diesem Beirat geschrumpft waren. Ja. Und da die Grünen das, glaube ich, nicht wollen, finde ich es konsequent, das Gegenteil nochmal zu versuchen.
Muss man natürlich dazu sagen, die Grünen waren davon überzeugt, dass Annalena Baerbock auch Kanzlerin kann. Und hat sie ja auch tatsächlich immer wieder bewiesen, dass sie auf dem internationalen Parkett und auch in Deutschland überzeugen kann. Was hat Robert Habeck denn darüber hinaus, was sie jetzt überzeugt, dass das richtig ist?
Na, immer aus Habecks Perspektive gesprochen, aus grüner Perspektive gesprochen. Aber ich finde, wenn man als Grüne sagt, ich bin nicht jemand, der in der Ecke der Gesellschaft steht und so rein nörgelt oder besserwisserische Kommentare gibt und so sagt, wenn die Erwachsenen fertig sind, dann gucke ich, dass ich noch ein bisschen Öko dazu kriege. Sondern wenn man als Grüne sagt, wir möchten diese Gesellschaft wirklich prägen. Und wenn Sie sagen, der Klimawandel ist das zentrale, die zentrale Determinante, dann müssen Sie das eigentlich auch denklogisch machen. Dann brauchen Sie jemanden, der in alle ernsten Themen geht. Und auch mit dem Anspruch, für alle Politik zu machen, für echte Mehrheiten, in Kauf nehmend, nicht mehr in der Splendid Isolation der Besserwisser-Ecke zu sitzen. Und wenn man das bedenkt als Konzept, dann finde ich es logisch richtig.
Aber jetzt bei der Europawahl wurde sozusagen auch festgestellt, es ist eine gewisse Beliebigkeit, die dann dabei rauskommt. Also, dass man eben nicht mehr klar mit den Grünen verbindet, naja, die sind jetzt ganz vorne beim Klimaschutz oder bei Veränderungsthemen, neuen, visionären Themen, sondern man hat sich sozusagen aufgestellt in so einer Breite jetzt. Ist das nicht für die Grünen eine Gefahr aus Ihrer Sicht?
Ja, kommt immer davon, was sie wollen. Also wir zum Beispiel als Journalisten, ja, wir können die reine Lehre predigen. Ja, weil wenn ich einen Leitartikel habe und meine Stammleserschaft sagt, super schmissig, da haben sie aber die Grünen gezaust, dann reicht mir das. Auch wenn das nur 500.000 Leute sind. Aber wenn man als Partei den Anspruch hat, die Gesellschaft zu verändern, dann reicht einem das nicht, auf hohem Niveau mit großer Geste Recht zu behalten.
Wenn Robert Habeck Kanzlerkandidat der Grünen wird, welche anderen KanzlerkandidatInnen werden denn da dann gegen ihn antreten?
Na, ich glaube, dass die SPD nicht die Kraft hat, sich Olaf Scholz zu entledigen. Damit ist der gesetzt. Ich glaube, dass an Friedrich Merz, wenn er sich nicht selber ein spektakuläres Bein stellt, was natürlich bei Friedrich Merz immer sein kann, dass es dann Friedrich Merz ist. Und es wird eine weibliche Kanzlerkandidatin geben, nämlich Alice Weidel.
Das ist richtig. Und wie, glauben Sie, nochmal nachgefragt, geht die Parteienöffentlichkeit und auch die Medienöffentlichkeit damit um, wenn eine solche Kanzlerkandidatin damit antritt?
Naja, wie soll man es ihr verweigern, ja? Also die AfD war zwischenzeitlich zweitstärkste Partei. Mit welchem Recht soll man sie aus diesen Diskursen raushalten? Und ich würde einfach vorschlagen, hart zur Sache zu fragen.
Sie inhaltlich zu stellen. Das wird eine Aufgabe sein, die eben auch eine solche Kanzlerkandidatur der Grünen natürlich nicht missen kann. Gleichzeitig stellt man sich natürlich die Frage, wie weit soll sich ein Kanzlerkandidat, zum Beispiel Robert Habeck, überhaupt in die Auseinandersetzung begeben mit Rechtsaußen?
Ich halte das für eine Legende, dass das Aufkommen von Rechtsaußen den Grünen als Partei schadet. Also vielleicht machen die sich Sorgen um dieses Land, das gestehe ich zu, aber als Partei ist das doch ein Geschenk für die Grünen. Wenn die Themen, die die AfD aufruft, sind immer für die Grünen komplementär zu spiegeln mit 100% von der anderen Seite. Also wenn man böse will, sind das Evil Twins. Ja? Weil nehmen wir an, wir reden über Migration. Ja? Da werden alle Parteien, SPD, Union, eine Kombinationslösung machen müssen. Nur die Grünen und die AfD können sich auf den Standpunkt stellen, Migration ist immer toll oder Migration ist immer Mist. So, und wenn die Debatte auf diesem Niveau bleibt, ihr seid für die Überfremdung, nein, ihr seid Nazis, dann gewinnen beide. Mhm. Ja, so, das ist eine... Oh, muss ich aufhören zu sprechen?
Nee, der
letzte Satz
noch zu Ende.
Also die AfD kann der grünen Kanzlerkandidatur durchaus Auftrieb geben.
Das war das Thema Kanzlerkandidatur. Vielen Dank für den Einblick. Wir schauen nochmal, was wir als weiteres Stichwort hier haben. Ich mache wieder die Uhr an. Das Thema ist Außenpolitik. Und das haben Sie ja auch mitgebracht. Da bin ich mal gespannt.
Über Außenpolitik muss man sprechen, wenn man über die Grünen spricht. Außenpolitik war in der ersten grünen Regierungsbeteiligung bei Joschka Fischer eine große Sache. Damals Bruch mit der deutschen Tradition, die Bundeswehr nicht ins Ausland zu schicken. Historisch natürlich völlig zu Recht, um Milosevic auf dem Balkan zu stoppen, nur mit der falschen Begründung, weil es ging natürlich nicht darum, einen Auschwitz zu verhindern. Aber epochal und darum natürlich wahnsinnig interessant, wie es jetzt sozusagen in der zweiten Aufführung läuft. Und da das Interessante, dass Außenpolitik etwas war, mit dem die Verliererin abgefunden wurde. Also man dachte, es ist eine marginale Veranstaltung, rückte dann natürlich komplett ins Zentrum durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Und da interessant, glaube ich, dass Frau Baerbock davon profitiert, dass die Grüne Partei eine lange Geschichte hat der Russlandkritik, die sie abhebt von den Mitbewerbern in der Mitte. Ihre eigenen Akzente, feministische Außenpolitik und auch dieses wertegeleitete Außenpolitik so zu interpretieren, dass man vielen Leuten an vielen Orten der Welt ordentlich die Meinung geigt, da hätte ich ein paar Fragezeichen dran.
Ja, fangen wir mal an mit der Frage sozusagen, was ist diese neue Außenpolitik, die jetzt entsteht nach dem Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine? Ich glaube, es ist nicht nur die russlandkritische Haltung, die die Grünen da haben, sondern es ist eben auch gerade diese Erfahrung der Auseinandersetzung mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr, der harten Auseinandersetzung in diesen Jahren der ersten und zweiten Bundesregierung und danach, die Grünen am Ende viel besser aufgestellt hatten für die Auseinandersetzung, die dann folgte mit der Zeitenwende, als das vielleicht SPD oder auch CDU, CSU konnten. Und das spielt eine große Rolle, wenn man da jetzt drauf blickt, wie sich das entwickelt. Denn zum Beispiel diese Frage feministische Außenpolitik. Dahinter verbirgt sich ja zum Beispiel so ein Konzept wie Responsibility to Protect auch. Die Frage.
Nein, verbirgt sich eben nicht. Kann ja nicht sein. Responsibility to Protect ist 12 Jahre älter.
Das ist richtig.
Also wenn, dann ist es ein neues Etikett, aber es ist nichts substanziell Neues.
Es steckt damit drin. Ja, also die Frage, Schutzverantwortung in der Welt zu übernehmen, ist ja ein Teil des Konzepts
Also gerade besonders betroffene Bevölkerungsgruppen zu schützen.
Aber das ist doch das Lustige. Also Annalena Baerbock hatte mit feministischer Außenpolitik einen großen Auftritt im Bundestag, als Friedrich Merz dumm genug war, ihr damit ein bisschen hämisch zu widersprechen. Mhm. Und dann hat sie ihm so richtig einen mitgegeben und hat gesagt, sie war in Srebrenica und hat mit Frauen gesprochen und so weiter. Und großer Jubel tagelang im Internet. Nur in der Substanz, Srebrenica war ja schon in den 90er Jahren. Mhm. Danach wurde doch die Politik verändert. Und die Politik, Milosevic einzudämmen und ihn notfalls auch zu bombardieren, hat ja nicht nur Fischer gemacht, sondern hat auch Genscher sozusagen mitgetragen. Also wenn das die feministische Außenpolitik ist, ist die neue Substanz null. Es ist nur ein neues Etikett.
Es sind auf jeden Fall nochmal, es ist ein erweitertes Konstrukt, unter dem sozusagen diese Entwicklungen gefasst werden. Das stimmt. Aber es hat ja in der Zwischenzeit auch Resolutionen in der Vereinten Nationen zu feministischer Außenpolitik gegeben, in der eben nochmal ausformuliert wurde. Hier geht es darum, dass zum Beispiel die Stimme von Frauen in der Diplomatie oder auch in der Konflikt- und Krisenverhandlungen sozusagen gestärkt wird und dass das in den Erfahrungen der Jahre davor eben auch ein wichtiger Faktor ist. Das
Aber schauen Sie, Sie müssen also immer nicht gucken, was ändert sich materiell. Mhm. Beispiel, deutsche Iran-Politik hatte in der Großen Koalition immer den Obersatz, der Iran darf nicht die Bombe bekommen, um Israel nicht zu bedrohen mit einem nuklearen Holocaust. Jetzt konnte man daran rummeckern, wie es zum Beispiel Leitartikler bei uns gesagt haben, ihr guckt nicht auf das Regime. Und wenn das Regime kleinste Schritte macht in Sachen Nuklearvernunft, dann schickt ihr schon wieder einen Jet mit Leuten, die da wirtschaftlich was machen wollen und die Frauen dort sind euch egal. So, jetzt übernimmt Annalena Baerbock und hat sich diese Iran-Politik verändert? In der Substanz? Nein, null. Weil immer noch der Obersatz ist, keine Bombe für Israel. So. Und so wie damals diese Überlegung legitim war, ist sie es jetzt. Nur wieder ertappen wir uns dabei, dass feministische Außenpolitik keine Substanz hat.
Naja, die Werteorientierung, die klare Aussage, dass eben Interessen nicht das Einzige in der Außenpolitik sind, sondern eben Grundwerte,
Ein Beispiel. Nennen Sie mir ein Beispiel für eine materielle Positionsänderung der Bundesrepublik unter dem Stichwort feministische Außenpolitik.
Also zum Beispiel bei der Sicherheitsstrategie, die Annalena Baerbock jetzt vorangetrieben hat, ist ein großer Teil die Frage, wofür werden zum Beispiel Gelder in der Außenpolitik ausgegeben? Und da ist das Thema, wie können Kriseninstrumente besser genutzt werden, zum Beispiel, um Frauen in Konflikten zu schützen?
Ein konkretes Beispiel für eine Positionsveränderung Deutschlands in der Außenpolitik. Frau Baerbock weiß auch keins. Deshalb ist
Positionsveränderung würde ich das jetzt auch nicht nennen, weil feministische Außenpolitik ja kein Umwerfen sozusagen der bisherigen Außenpolitik ist, sondern eben eine Weiterentwicklung.
Und ja, aber dann nennen Sie mir die Weiterentwicklung der Position. Wo haben wir, also als die Sozialdemokraten eine neue Ostpolitik gemacht haben, hat sich im Verhältnis zur Sowjetunion, zur DDR und so weiter was geändert. Was hat sich konkret materiell unter Annalena Baerbocks feministischer Außenpolitik geändert?
Ich würde schon sagen, dass zum Beispiel die deutsche Außenpolitik mehr Verantwortung übernimmt für Krisen in der Welt und sich stärker in Diplomatie sichtbar für Werte und für die Interessen von marginalisierten Gruppen oder bedrohten Gruppen engagiert.
Wo genau?
Sichtbar durch Annalena Baerbock.
Wo genau?
Also in der Iran-Debatte ist Annalena Baerbock hörbar gewesen. Und
da sehen die Iranerinnen aber anders. Das Interessante ist doch, für das Stichwort feministische Außenpolitik kriegen sie wahnsinnig viel Gegenwind. Das ist ja in Kreisen der Gegnerschaft der Grünen ein sozusagen Unsinn, schrecklich und so weiter, obwohl materiell gar nichts passiert. Also sie wählen eine Sprache, mit der sie Gegenwind erzeugt, mit der sie auch sich unter Verdacht stellen, etwas nicht ernst zu meinen, obwohl das, was sie tun, dem gar nicht entspricht.
Ist also die Frage, ist das ein Schattengefecht oder soll da wirklich was bei rumkommen? Ist eine Frage, die wir mal so stehen lassen und mitnehmen, wo, glaube ich, viele Aspekte noch weiter zu diskutieren werden. Aber die Zeit ist um. Wir gehen rüber zum nächsten Stichwort. Das ist auch interessant, ein Stichwort Grüne in Klammern Eigentore. Sie haben mal Danke. Sie haben mal formuliert, die Grünen, ich weiß gar nicht so genau, sind zielsicher immer wieder da unterwegs, die Eigentore zu finden oder so. Was sehen Sie es wirklich so? Da sind die Grünen einfach so geneigt, ständig sich einen selber einzuschenken?
Na, es gibt sozusagen kleine Gegentore und echt große, ja. Und es gibt schon im grünen Milieu, aber nicht nur da, die Tendenz, wenn ich nicht ganz viel Widerspruch kriege, habe ich etwas falsch gemacht. Ja? Also teilweise sind die Grünen wesentlich weiter in die Gesellschaft vorgedrungen und wenn sie selber merken, wird durch eine gewisse Sprache oder ein gewisses Verhalten sozusagen der Widerspruch erst provoziert. Aber das finde ich ist eine kleinere Sache. Ich würde gerne gucken, wo ist in der Legislatur wirklich was schiefgegangen. Ja? Ja. Und da würde ich sagen, die Grünen ein riesen Eigentor geschossen beim Thema Migration. Mhm. Olaf Scholz hat mit dem Ministerpräsidenten im Mai 2023 eine Vereinbarung bekommen über mehr Abschiebungen, schnellere Abläufe und eine Bezahlkarte. Mhm. Es war von Anfang an klar, das wird nicht aufzuhalten sein. Mhm. Und die Grünen haben dann auf so eine Verzögerung, Hinhalte, Salamitaktik gesetzt. Dann gingen die hessischen und bayerischen Landtagswahlen mit großen AfD-Erfolgen nach Hause, dann besann man sich und wurde ein bisschen konstruktiv, dann schaltete man wieder in diesen Verzögerungsmodus. Man hat jetzt ein Jahr gebraucht, in dem man aufgehalten hat, dass sich die Ampel der Migrationsfrage stellt. In der Zeit ist die AfD so hochgelaufen, weil die AfD natürlich die Erzählung macht, die wollen gar nichts ändern. Und die Versuchung der Grünen, selber auszustrahlen, wir wollen an der Problematik illegale Zuwanderung nichts ändern, ist ein Rieseneigentor, weil darüber wird die Abstimmung gegen sie organisiert.
Aber die Grünen treten ja jetzt nicht damit an, zu sagen, sie wollen nichts gegen illegale Einwanderung machen, sondern sie treten damit an, dass es eben ein legales Menschenrecht ist, zum Beispiel Asyl zu beantragen und dass es Fluchtwege geben muss und dass es auch Flüchtende geben wird, mit denen wir umgehen müssen. Und das haben sie klar benannt in dieser Situation und deutlich gemacht, dass sie da also noch erheblichen Gesprächsbedarf haben. Das ist ja nicht eigentlich nur also man kann sagen, es ist vielleicht taktisch unklug, wenn schon alles sozusagen eingetütet war, dann überhaupt noch in den Kampf zu gehen, aber inhaltlich ist das doch nachvollziehbar, dass die Grünen diese Position dann beziehen.
Nein, ich finde nicht. Also ich finde, sie haben die Situation, dass es in der Migration einen Hochlauf gibt und dass davon Leute profitieren, die ganz rechts außen unterwegs sind. Das ist schon mal ein Problem an sich. Mhm. Aber selbst wenn es das nicht gäbe, sagen ihnen ja auch mittlerweile ihre eigenen Landräte bei Markus Lanz, ich weiß nicht mehr, wohin mit den Leuten. Mhm. Also es gibt ein reales Problem. Mhm. Und sich dann darauf zu versteifen.
Was die Grünen auch anerkannt haben in dem Moment.
Ja, aber sich dann darauf zu versteifen, die Lösung, die in der Mitte erarbeitet werden, in dem Fall jetzt von der Ampel oder von der Ministerpräsidentenkonferenz, zu verlangsamen, zu blockieren, zu verwässern, ist eine unkluge Idee.
Haben Sie noch ein Eigentor?
Das habe ich hier noch auf meiner Eigentorliste. Ja, natürlich. Sich von Scholz zur Verlängerung der AKWs zwingen lassen. Also auch da wieder Selbstverzwergung. Man merkt.
Robert Habeck ja verlängert.
Ja, aber Robert Habeck wollte ja sagen, Russen, Gasmangel, wir müssen alle was machen, wir haben verstanden, die AKWs laufen ein bisschen länger. Und dann drohte ihm Jürgen Trittin einen Sonderparteitag an. Und die Lösung war, Olaf Scholz schreibt einen Brief und sagt Richtlinienkompetenz. Und die Grünen, die ihrem eigenen Anführer nicht diese politische Entscheidung zugestehen wurden, finde es okay, von Scholz sich zwingen zu lassen. Also das ist doch die Analogie zu Baerbock im Wahlkampf, sich klein machen, hier Habeck im Regierungsalltag sich klein machen. Das sieht nicht gut aus. Mhm. Wenn man der Meinung ist, die müssen ein paar Monate länger laufen, dann muss man das selber entscheiden. Sonst bleibt man so ein Juniorpartner, oder?
Ist trotzdem für die Grünen natürlich eine schwere Entscheidung gewesen, sich auch darauf einzulassen. Und manchmal braucht es eben ein bisschen Zeit, um sich dann...
Naja, aber wollen Sie die SPD ablösen als hegemoniale Kraft im linken Lager oder brauchen Sie die SPD als Erziehungsberechtigten?
Ja, da auf keinen Fall. Da würde ich von abraten. Ja.
Aber jetzt habe ich alle Eigentore abgearbeitet. Haben Sie noch ein Eigentor?
Zwei Eigentore, ja. Also ich glaube, was natürlich interessant ist, ist mal zu sehen, sind viele Dinge eigentlich bei den Grünen wirklich Eigentore, die ihnen ständig als Eigentore vorgehalten werden? Weil irgendwo ist es doch auch wichtig, dass es mal Leute gibt, die rausgehen und sagen, ja, völlig untaktisch oder ohne Rücksicht eben sozusagen auf die politischen Effekte, wofür sie inhaltlich stehen. Das ist doch eigentlich auch gut, dass die Grünen das mal tun. Selbst wenn man dann mal irgendwie, was weiß ich, eine Veggie-Day-Debatte oder ähnliche Geschichten bekommt.
Ja, aber da ist natürlich die Gefahr der Gesinnungsethik, ne? Also sozusagen, ich schlage etwas vor und dann freue ich mich, dass ich richtig viel Gegenwind kriege. Mhm. Und wenn dann sich nichts ändert, sage ich, ah, Mist, die Verhältnisse sind aber echt schlimm. Ne? Und ich meine, der Veggie Day hat was gekostet politisch. Mhm. Damals die 5 Mark Benzin haben was gekostet politisch. Also was kostet ja immer. Ne?
Ja.
Also Gesinnungsethik ist ja, wenn man regieren will, nicht kostenlos.
Aber ohne die wäre das Profil der Grünen...
Ich weiß es gar nicht. Also wenn jetzt jemand sagt, ich muss diese AKWs 6 Monate länger laufen lassen, weil der Putin hat es dem Gas gemacht und wir haben da falsch gelegen und Atomkraftwerke, CO2 besser als Kohle. Glauben Sie nicht, dass das erklärbar war? Wir beide haben das doch auch verstanden.
Das stimmt. Das lassen wir auch so stehen. Und ich nehme ein weiteres Stichwort und das ist die Schuldenbremse. Schuldenbremse, ein Thema, das natürlich hochaktuell ist, wo klar ist, dass für dieses Jahr beziehungsweise den kommenden Haushalt die Schuldenbremse nicht angepackt wird. Aber nichts ist wirklich sicher, wie es jetzt weitergeht. Und natürlich ist die Frage, wie stehen eigentlich die Parteien zu dem Thema Schuldenbremse im Grundgesetz? Die Grünen fordern, sie zu reformieren, wollen Zukunftsinvestitionen tätigen. Wie sehen Sie es eigentlich? Ist das kritisch zu bewerten? Danke.
Ich bin so alt, ich kann mich noch erinnern, als die Schuldenbremse eingeführt wurde, war die ein grünes Thema. Also das ist mal vorgedacht worden von Christdemokraten, Grünen und ich glaube auch ein paar Liberalen gemeinsam. Und die Idee, dass auch Nachhaltigkeit, also dass auch Finanzpolitik nachhaltig sein muss, die ist ja nicht ganz falsch. Wenn man jetzt ein bisschen zurückguckt, wie zum Beispiel Staaten wie Griechenland wegen Verschuldung von den Finanzmärkten in die Knie gezwungen wurden, auch da würde ich sagen, auch das Thema Resilienz, über das wir jetzt alle sprechen, hat auch da eine Komponente.
Die Schuldenquote Deutschlands ist natürlich sehr weit entfernt.
Ja, hat halt geklappt mit der Schuldenbremse, ne? Also da,
war sie auch schon.
Naja. Also ich will da nicht zu kategorisch werden, weil ich will jetzt nicht den Fehler machen, den ich gerade den Grünen vorgeworfen habe und in politischer Schönheit zu sterben. Und wenn der Russe an den Seelower Höhen steht, würde ich natürlich auch sagen, dann berechnen wir spätestens dann die Schuldenbremse, um uns irgendwie fit zu machen. Aber dass die Grünen so einfach auf diese SPD-Linkspartei-Position gegangen sind, nach dem Motto, viel hilft viel, das halte ich auch für unklug. Weil das wissen wir doch alle, dass, also wir haben ein Infrastrukturproblem, aber doch nicht, weil zu wenig Geld da ist. Also die Stromautobahnen, wo jetzt gerade die Debatte ist, wollen wir die vielleicht doch nicht alle eingraben.
Ja.
Ja? Die wurden doch nicht eingegraben, um Geld zu sparen, sondern weil es halt einen Haufen NIMBY-Leute gab, die gesagt haben, ich möchte keinen Strommast sehen. Also unser Infrastrukturproblem liegt tiefer als einfach in Geld ausgeben. Ja. Und da fand ich, waren die Grünen schon mal einen Tacken weiter. Und dass sie jetzt auf so eine Saskia-Esken-Position zurückgefallen sind, halte ich nicht für clever.
Wobei die Grünen ja immer schon auch klar unterscheiden zwischen Infrastrukturinvestitionen und den sozusagen normalen Ausgaben des Staatshaushalts. Für Infrastrukturinvestitionen ist einfach im Moment extrem wenig Geld nur noch da, weil viel von dem, was an Flexibilität bestand, jetzt zum Beispiel auch in die Corona- und Verteidigungssituation geflossen ist. Und da ist es doch eigentlich nur richtig.
Nee, Moment, also für Corona wurde ja extra Geld aufgenommen und für Verteidigung gibt es ja Sondervermögen. Also das kann,
genau,
kann
das ja muss nicht man natürlich trotzdem jetzt durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil entsprechend auffangen. Jedenfalls die Corona-Mittel.
Naja, und ich meine, Robert Habeck hatte sich ja mit seinem Klima- und Transformationsfonds einen Schattenhaushalt, oder ich habe immer so hämisch geschrieben, seine Privatschatulle gefüllt mit Milliarden. Also der Versuch, das zu umgehen, war ja schon mal da. Also ich glaube, eine intelligente Position, man hat ja diesen Rigorismus, den jetzt interessanterweise auch nicht mehr die Union einnimmt, sondern die FDP. Völlig egal, was passiert, wir sterben unverschuldet.
Ja.
Natürlich jetzt.
Das war damals die schwarze Null sozusagen.
Die schwarze Null war ja noch krasser, weil die Schuldenbremse darf ja Schulden machen.
Ja, ja.
Also der Bundeshaushalt hat jetzt über 40 Milliarden. Die schwarze Null hat ja gar... Also das und die andere Position ist ja, ich meine, Frau Esken und Herr Walter Borjans bei der SPD sind ja mal angetreten mit 500 Milliarden mehr on top ausgeben und da hatten wir noch keine russische Invasion und kein Corona, ja. So und irgendwann ist der Staat, glaube ich, auch von dem ganzen Geld überfordert. Mhm. Also wenn man sich jetzt vorstellt, Corona, Sondervermögen, 500 Milliarden extra. Mhm. Also ich glaube, es gibt gar nicht die Kapazitäten, den ganzen Kram auszugeben.
Aber ist es nicht auf der anderen Seite, um da mal einmal inhaltlich in die Debatte wirklich tiefer einzusteigen, ist es nicht eigentlich ein Problem, dass Deutschland und auch die Europäische Union so wenig in die eigene Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft investieren? Also in den USA mit dem IRA, das sind Investitionsvolumina, die da verausgabt werden, da kann die Europäische Union, da kann Deutschland ja gar nicht mithalten.
Also wenn man da so Olaf Scholz fragt, dann rechnet er einem immer vor, dass alle europäischen Töpfe zusammen auch diesen IRR ergeben. Es wäre nur schwerer, das zu beantragen.
Es ist viel schwerer und es ist vor allen Dingen so, dass alle Mitgliedstaaten selber sich dann überlegen, was sie da eigentlich genau mit machen. Also es ist nicht wirklich eine koordinierte Investition.
Ja, aber auch da, wenn es so ist, was ich gar nicht weiß, liegt es ja wieder nicht am Geld. Also wenn wir dasselbe Volumen haben, nur nicht die Struktur ist auszugeben, dann wäre seltsam, das Volumen zu erhöhen. Und da liegt ganz viel Ding. Und wenn wir wettbewerbsfähig werden, müssen wir doch über Lohnnebenkosten reden. Also unser Deal war doch, wir leisten uns hohe Lohnnebenkosten, weil wir niedrige Energiekosten haben, Klammer auf Pipeline-Gas. Jetzt ist das Pipeline-Gas weg. So, ist jetzt unser Geschäftsmodell weg oder machen wir das bei den Lohnnebenkosten?
Also es sind vor allen Dingen die Regeln und die Frage, wie wird das Geld dann umgesetzt, als dass es um die Summe geht, das habe ich verstanden. Gleichzeitig ist es doch eigentlich trotzdem auch unumgehbar, dass beim Punkto Schuldenbremse flexibler letztendlich mit solchen Krisen, die in die Zukunft weisen, umgegangen wird. Wird es möglicherweise in diesem Jahr oder vielleicht im kommenden Jahr dann noch eine Mehrheit auch mit der Union geben?
Naja, also ich glaube, dass es eine Veränderung geben wird bei der Schuldenbremse. Und wenn die Union selbstbewusst wäre, würde sie sie jetzt machen. Weil dann würden sie sagen, wir machen sie jetzt. Wir gewinnen im nächsten Jahr die Bundestagswahl und können dann mit der veränderten Schuldenregel richtig in die Vollen gehen. Mhm. Damit schlüge man aber natürlich sich das Argument aus der Hand, man wäre der Lord-Siegel-Bewahrer. Ja. Um das man aber mit der FDP drolligerweise, also mit einer Ampelpartei, so. Deshalb glaube ich, dass es das erst nach der Bundestagswahl gibt. Aber auch da, ich meine, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ne? Wir haben jetzt 50 Milliarden neue Schulden plus die ganzen Lindner-Tricks, denen er ja zugestimmt hat in den Haushaltsverhandlungen, um die Schuldenbremse zu halten. Mhm. Also die Bahn darf jetzt auch Schulden machen. Die Autobahngesellschaft darf auch Schulden machen. Die Zinsen werden anders gezählt. Wir überweisen weniger nach Europa. Also wenn man das alles zusammennimmt, weiß ich gar nicht, ist man ja wahrscheinlich bei 100 Milliarden. Ja? Und ich meine, wie hoch will man gehen?
Guter Punkt. Letztes Stichwort, das ich jetzt hier raussuche, ist das Stichwort grüne Sprache. Wir sprechen ja auch hier zusammen. Das ist ja interessant, vielleicht einmal auch darüber zu sprechen, wie sprechen wir eigentlich? Wir hatten ja schon mal das Thema Eigentore so ein bisschen. Aber hier geht's nochmal um das Thema Sprache. Die Grünen haben ja selber für sich jetzt auch festgestellt, dass sie eine sehr komplizierte Sprache haben. Glauben Sie, die Grünen können eine Sprache erreichen, mit der sie sozusagen Menschen besser erreichen können?
Ich glaube, die Frage ist, ob sie wollen. Ich meine, wenn man die grüne Sprache ist ja sehr aus den Universitäten, das ist ja, ich glaube, man würde sagen, ein Soziolekt. Ja? Also man zeigt, man hat neulich erst studiert und man hat die ganzen neuen Diskurse drauf. So. Und was man damit einheimst, ist Distinktionsgewinn. Mhm. Ja, der ist vielen Leuten in ihrer Partei sehr wichtig. Die fühlen sich gerne schlauer als die anderen oder moralisch besser. Mhm. Und wenn man mehr Leute erreichen will, muss man diese Gewinne halt aufgeben. Aber interessant ist, es wird immer als grünes Problem verhandelt. Wenn man genau hinguckt, fangen die anderen Parteien aber auch an.
Also es trifft nicht nur die Grünen.
Ja, also die Grünen sind dann ein bisschen Avantgarde, meiner Meinung nach, in die falsche Richtung. Man hat ja so Phänomene wie, sich jetzt die CDU angucken, Karl-Josef Laumann, der so ein bisschen anders spricht und alle sagen, ach toll. Ja. So, also von daher, ich würde... Aber das ist auch ein Problem, was mich umtreibt, weil ich ja Journalist bin, ich arbeite mit Sprache und ich streiche unseren Leuten, wo immer ich kann, das alles raus. Weil von Gendern bis das neueste Fremdwort, sie verlieren mit all diesen Dingen sofort messbar Leser, weil die Leute das nicht wollen. Die wollen das auf einem einfachen, um im Jargon zu sprechen, kommensurablen Niveau.
dann hake ich da doch nochmal nach. Gibt es keinen Weg, geschlechtsneutrale Sprache im allgemeinen Debattenraum zu etablieren? Sehen Sie das wirklich als
No-Go? Nein, und die Frage ist auch, warum sollte das ein politisches Ziel sein? Also ist Sprache nicht ein Raum, der sich politischer Gestaltung und schon gar staatlicher Intervention entzieht?
Ist ja keine staatliche Intervention, jedenfalls bisher.
Doch, natürlich. Sie kommen ja mit dem Gendern nicht weit. Also, wenn meine Mutter mich anruft, gendert sie nicht. Meine Frau gendert nicht, wenn meine Tochter WhatsApp schreibt mit ihren Freundinnen. Also das einzige Gendern findet statt in staatlicher Kommunikation, universitärer Kommunikation und Medien, die sich dem so ein bisschen angenähert haben. Das gibt's ja gar nicht zwischen den Leuten. Das ist eigentlich eine Ideologie. Das ist eine wohlmeinende Ideologie, aber Ideologien oft so, dass sie so anfangen. Aber das ist etwas, und da müssen Sie auch überlegen. Ich saß bei Markus Lanz mit der Kollegin Christina Bernd von der Süddeutschen Zeitung. Ganz tolle Kollegin, und wir sprachen über Corona. Und sie ist Wissenschaftsjournalistin und sie genderte und ich nicht. Und Lanz hat uns gefragt, warum, und sie hat erklärt, ich möchte, dass die Leute irritiert sind. Mhm. Über mein Sprechen und dann anfangen, die Geschlechterverhältnisse zu überdenken. Mhm. Und ich finde es super, dass sie das so transparent macht. Mhm. Aber waren wir nicht eigentlich damit beschäftigt, die Corona-Maßnahmen zu erklären? Mhm. Und ist es nicht schon schwierig genug?
Also Sie meinen, es lenkt ab, wenn man sozusagen diesen Nebenschauplatz, nenne ich das jetzt mal, geschlechtsneutrale oder geschlechterneutrale Sprache immer wieder in die politischen Auseinandersetzungen mit reinbringt.
Ja, also das ist, man will dann was anderes. Mhm. Ja, und man zahlt dafür einen hohen Preis. Mhm.
Gibt es andere Punkte in der Sprache, wo Sie sagen, dass da müssen die Grünen sich überlegen, wie sie damit umgehen?
Naja, es gibt so ein bisschen, die Grünen haben oft dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Ich als Sprechen. Ne? Also Frau Baerbock hat auch dieses Ich als Mutter oder Frau Göring-Eckardt. Mhm. Und das wirkt manchmal ein bisschen unerwachsen.
Okay, also aber dass man nicht über die Gesellschaft redet, sondern von sich aus sagt.
Ja, oder auch dieses das Ausdrücken der eigenen Betroffenheit. Ne? Mhm. Das hat ja auch, also wie man beim Gendern signalisiert, ich komme aus einer anderen akademischen Klasse als du, signalisiert man bei dem Betroffenheitssprech, den aber auch andere Politiker machen, ich bin emotional berührbarer als du.
Ja.
Beides ist eigentlich, was man unter Erwachsenen nicht machen sollte, oder? Mhm.
Also Sie glauben, es braucht einfach eine erwachsenere, neutralere Sprache miteinander, die letztendlich einfach nur normales Gespräch ermöglicht. Können das Politiker anderer Parteien irgendwo besser?
Nein, weiß ich gar nicht. Also Olaf Scholz hat ja massig Kritik, dass er nicht kommunizieren könnte.
Ja. Ja,
also das ist ja nur, wir hatten ja jetzt über bestimmte grüne Dinge gefragt, ne?
Das sehen Sie also bei Grünen genauso, dass das möglich ist, auch anders zu kommunizieren?
Na, ich finde, die Grünen lassen sich manchmal so ein bisschen wegreißen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe jetzt schon so viel Böses über Annalena Baerbock gesagt. Jetzt sage ich mal was Böses über Robert Habeck.
Ja.
7. Oktober, schrecklicher Angriff, Gaza und so weiter. Ja. Bundestagsrede, Scholz, und er vermeidet zu sagen, uneingeschränkte Solidarität. Mhm. Also das 11. September-Wort. Mhm. Er vermeidet es bewusst. Mhm. Dann kommt der Oppositionsführer, Merz, und vermeidet es auch.
Mhm.
Beide haben sich was gedacht.
Ja.
Am nächsten Tag nimmt Robert Habeck ein Insta-Video auf, wo er uneingeschränkte Solidarität mit Israel sagt.
Ja.
Und wir denken alle, oh, das ist aber für Netanyahu ein Signal, was wir positiv kommentiert haben, weil wir sind als Zeitung dieser Meinung.
Ja. Mhm.
So. Jetzt aber 6 Monate später sind die Grünen ganz anders drauf. Und als ich Habeck im Podcast fragte, warum haben Sie das damals gesagt, sagte er, das war mir nicht bewusst.
Aha.
Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn man sozusagen nur den tollsten Begriff finden will und gar nicht den Code dahinter meint politisch, da, glaube ich, sind die Grünen, sowohl Frau Baerbock als auch Herr Habeck, manchmal in einer Versuchung, der sie besser nicht so oft nachgeben sollten.
Dass man den Code einfach, die triggert, aber nicht so
wirklich. Nee,
dass
sie sich nicht hinreißen lässt durch Betroffenheit, zu einer Versprechung, die man gar nicht machen will.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben eine ganze Reihe von Stichworten gemeinsam diskutiert. Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt, hat mich sehr gefreut. Und habe mich gefreut, dass Sie zugeschaut haben. Schalten Sie gerne wieder ein bei der nächsten Folge Pick Your Battles.